Tiefseeltauchen
mit Cecile
und Jakob. Wir laden euch ein, mit uns in die Tiefen des Unbewussten zu tauchen und dabei etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
In dieser Reihe wollen wir uns über typische Situationen aus dem Alltag, aber auch aus der Psychotherapie unterhalten und verstehen, was dahinter steckt. Wir werden dabei Ernstes, Schönes und manchmal auch Kurioses erkunden, das auf dem Grund unserer Psyche liegt.
Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge über das Thema des Unheimlichen in der Psychoanalyse. Die Folge ist besonders nicht nur, weil es ein sehr interessantes Thema ist, sondern weil wir sie an einem besonderen Ort aufnehmen.
Wir sind nämlich heute im Sigmund-Freud-Museum in Wien zu Gast. Wir haben ein Kooperationsprojekt mit dem Museum und dürfen unseren Podcast in der Bibliothek aufnehmen und sind umringt gerade von großen Werken der Psychoanalyse.
Unter uns direkt hat Sigmund Freud gelebt und Patienten behandelt und auch eine besondere Schrift verfasst vor über 100 Jahren im Jahr 1919, nämlich Das Unheimliche. Und das Museum wird sich in diesem Frühjahr 2024, in einer Sonderausstellung diesem Thema widmen. Wir werden heute erstmal das Thema des Unheimlichen zu zweit besprechen und vor allem verschiedene Szenen durchgehen, die vielleicht unheimlich sind, und versuchen sie etwas psychoanalytisch zu ergründen, warum sie unheimlich sind. Im zweiten Teil unserer Aufnahme wird dann Monika Plesser, die Direktorin des Sigmund-Freud-Museums, zu uns kommen und wird uns etwas über die Ausstellung erzählen.
Ja, wir sind gespannt und wollen aber jetzt beginnen mit einer kleinen Einführung zum Unheimlichen.
Ich betrete einen großen Durchgangsraum, von flirrenden Deckenlampen ausgeleuchtet. Alles ist in einem kalten Weiß. Wände, Boden, Decke, Lampen. Sonst ist hier nichts, kein Fenster. Ich weiß nicht, ob es Tag ist oder Nacht. Der Durchgang ist sehr weit und lang. Wo er hinführt, kann ich nicht sehen. Ist hier jemand? Es ist vollkommen leer und still, nur das Surren der Lampen. Pfeile auf dem Boden weisen mich weiterzugehen. Noch ein Flur, noch mächtiger als der erste. Dann ein Kachelboden. Es öffnet sich die Halle eines Schwimmbads. Meine Schuhe klackern auf dem Boden, unnatürlich laut und verräterisch. Becken reiht sich an Becken, mit Wasser gefüllt. Der Geruch von Chlor, aber kein Zeichen davon, dass irgendjemand hier ist. Ich gehe weiter, vorbei an Gängen, die in leere, gelb gekachelte Umkleidekabinen führen. Alles so groß und leer. Die nächste Halle mit einem tiefen, dunklen Pool, in dem das Wasser beinahe bewegungslos steht. Weitere Gänge und Hallen. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin, ob ich den Weg noch zurückfände, ob es überhaupt einen Eingang gibt. Wie bin ich hierher gekommen?
Ja, vielleicht überlegen wir erstmal die Schwimmhalle. Wir werden sie aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Wir haben sie ausgewählt, weil sie für unser Gefühl und für auch Hörerinnen, die wir gefragt haben, den Charakter des Unheimlichen birgt. Vielleicht ein Unheimliches, was sich allmählich in Angst verwandelt, also zunehmend panisch wird. Der Charakter des Unheimlichen liegt hier in einem besonderen Schwebezustand. Also es ist etwas Bedrohliches, das sich aber nicht offenbart, sich andeutet, aber nicht wirklich greifbar wird. Also das Grundgefühl des Unheimlichen ist vielleicht so etwas wie, etwas stimmt hier nicht.
Und für mein Gefühl bewegt sich das Ganze auch an der Grenze zu dem, was man das Grauen nennt. Also vielleicht an der Schwelle, denn das Grauen beschreibt vielleicht nochmal eine Steigerung des Gefühls des Unheimlichen, geht aber vielleicht schon fast in eine Richtung, wo man sagen würde, es gibt einen Durchbruch des Traumatischen, des Unsagbaren. Aber das Unheimliche generell, wenn wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen erstmal, hat viel mit Schwellen zu tun, mit Zwischenräumen, also mit Liminalität, sagt man auch. Das bedeutet also die Schwelle, die Grenze, der Limen. Das passt vielleicht auch tatsächlich zu der Schilderung der Schwimmhalle. Wir haben das Motiv nicht zufällig gewählt. Vielleicht haben es auch einige unter euch schon erkannt. Das ist nämlich ein Internetphänomen, was man auf YouTube oder diversen anderen Plattformen finden kann, so zu den sogenannten Liminal Spaces. Das könnt ihr gerne mal googeln, für die, die es noch nicht kennen. Das sind also Darstellungen in der Regel von, sehr seltsamen Orten oder Räumen, wie wir sie eben zum Beispiel geschildert haben. Räumen, die sich an einem Schwellenbereich finden und meist verlassen sind und irgendwie trotzdem so eine Aura, das haben, dass hier einmal etwas Lebendiges war, das nicht mehr ist.
Dieser Effekt, also Liminal Spaces und der Effekt des Unheimlichen, der tritt besonders auf in Funktionsräumen. Also zum Beispiel Flure, Gänge, Büros, Haltestelle, Parkplätze, Schwimmhallen, also Orte, die eigentlich existieren, um eine ganz bestimmte Funktion zu erfüllen und dann zum Beispiel in der Nacht oder wenn sie verlassen sind, diese Funktion nicht mehr in sich bergen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil darin ein ganz besonderer Charakter zum Tragen kommt, dass der Raum in gewisser Hinsicht seine Seele verliert, die er nur über seine Funktion hatte. Es ist ein bisschen was anderes als zum Beispiel ein verlassenes Wohnzimmer, oder eine Kirche oder Kathedrale, die auch einen unheimlichen Effekt haben kann oder einen unheimlichen Charakter haben kann, die aber dann doch so etwas, ich sag mal, Nostalgisches oder die Erinnerung an das Geschehen in sich trägt.
Wir haben auch mal herumgefragt unter unseren Zuhörern, welche Szenen und Fantasien sie noch unheimlich finden. Und es gab tatsächlich eine Fantasie, die ziemlich häufig vorkam und zu der wir auch eine kurze Szene hören wollen.
Ich schwimme auf dem offenen Meer. Kein Land, nirgends. Unter mir die Tiefe ungeheurer Räume, Schwärze, in die ich nicht hinabsehen kann. Aber ich weiß, dort unten ist etwas, das mich sehen kann.
Eine Fantasie, die vielleicht einige von euch kennen, die sogar einen Fachbegriff in der Psychologie hat, Thalassophobie, die Angst vor tiefen Gewässern. Was da so beängstigend ist, das werden wir gleich hören. Vielleicht gehen wir aber erstmal einen Schritt zurück, das Unheimliche in der Psychoanalyse. Wie hat sich denn ursprünglich Freud dieses Gefühl des Unheimlichen erklärt?
Freud hat sich mit dem Phänomen des Unheimlichen in seiner gleichnamigen Schrift befasst, widmet sich dem Phänomen aber vor allem auf literarische Weise, würde ich sagen. Also vor allem setzt er sich in der Schrift mit dem Autor E.T.H. Hoffmann auseinander und hier mit seinen beiden Werken Der Sandmann und Die Elixiere des Teufels.
Unheimliche Werke. Der Gespenster Hoffmann, wie es so schön heißt.
Ja.
Wer es noch nicht gelesen hat, das lohnt sich zu dem Thema.
Und er geht aber an das Phänomen zunächst einmal etymologisch heran. Also er untersucht den Begriff des Unheimlichen und was der ursprünglich im Deutschen hat, eine besondere Konnotation, der so in anderen Sprachen auch schwer zu übersetzen ist tatsächlich. Ja, und dem geht er erstmal nach.
Ja, und was findet er raus?
Naja, also er sagt, dass das Unheimliche von dem Begriff des Heimlichen abgeleitet ist. Und das hat ja eine doppelte Bedeutung. Das finde ich ganz spannend, denn heimlich kann zum einen das Vertraute sein, also heimelig sozusagen.
Geborgen.
Kann aber zum anderen auch das Verborgene sein. Also etwas, ich mache etwas heimlich zum Beispiel. Also es hat diese beiden Bedeutungen. Und Freud sagt, dass gerade in dieser Doppelbedeutung, in dieser Verbindung, das Entscheidende liegt. Denn jetzt kommt ja bei heimlich das Un dazu. Und Un ist bei Freud immer ein Begriff der Verdrängung. Also wie beim Unbewussten. Und diese Verbindung zieht er eben. Und er sagt, eigentlich ist das Unheimliche das, was hätte heimlich bleiben sollen, aber hervorgetreten ist. Also die Wiederkehr des Verdrängten in einer verfremdeten Gestalt sozusagen.
Also unheimlich sind Dinge nicht, weil sie irgendwie uns unbekannt sind, sondern weil sie uns eigentlich bekannt sind. Es ist eigentlich etwas Altvertrautes. Das erkennen wir nur nicht direkt wieder. Es rührt unbewusst etwas in uns an. Es hat eine gewisse innere Resonanz oder es kommt etwas unbewusst entgegen dieser Situation. Und das erzeugt genau dieses spezielle Gefühl, das man ja sonst aus keinen anderen Situationen kennt, außer aus solchen.
Das finde ich schon mal einen interessanten Punkt, denn es hat ja was Überraschendes, das festzustellen. Und ich würde auch sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, das stimmt, dass man sich dann irgendwie unheimlich fühlt, wenn man das Gefühl hat, irgendwas rührt das an, was ich schon kenne, aber es ist verzerrt oder entstellt oder mir irgendwie doch nicht gleichzeitig doch nicht bekannt.
Wo es so richtig explizit wird, ist ja das Déjà-vu. Also wenn man plötzlich das Gefühl hat, irgendwie kenne ich es schon, ich habe das jetzt genau hier schon mal so erlebt und gleichzeitig kann man es wiederum nicht greifen. Also dabei, es gilt eigentlich für alle unheimlichen Erfahrungen, auch in dem dunklen Meer, wir werden gleich uns mal damit beschäftigen, was, steckt also ein Stück Unbewusstes, Verdrängtes nach Freud. Freud führt dieses Unheimliche auf Kindheitsängste zurück, also ganz frühe archaische Formen des Erlebens und ganz frühe Konflikte, bindet es dann auch an seine Theorie des Ödipus-Komplex an. Also wo ja ein ganz wichtiger Punkt ist, der Junge begehrt die Mutter, muss aber dann feststellen, dass er zurücktreten muss, nämlich vor dem viel mächtigeren, viel potenteren, viel gefährlicheren Vater. Und der Junge empfindet dann das, was Freud die Kastrationsangst nennt. Er sagt, Angst, der Vater, weil er so viel potenter ist, wird mich ausschalten. Und Freud sagt nun, dass das in einem bestimmten Motiv, er untersucht es an E.T. Hoffmanns Der Sandmann, also greifbar wird, nämlich die Angst, dass der Sandmann, das ist also eine bedrohliche Gestalt in diesem Werk, die Augen der Hauptfigur rauben möchte.
Sköne Öke,
da schöne Augen, sagt er die ganze Zeit, der Sandmann, und ist da unbedingt interessiert daran, sich die Augen zu greifen von diesem Jungen oder Jugendlichen, um den es da geht. Also er sagt, das ist eigentlich das, worauf dieses Gefühl anspielt, auf eine verdrängte alte Kastrationsangst. Ist gar nicht, jetzt klingt erstmal total absurd. Kastrationsangst ist tatsächlich aber in der Mythologie oftmals gekoppelt. Also der Verlust von Augen und Kastration ist sozusagen eigentlich eine mythologische Verbindung. Also soweit Freud. Glaube, das lohnt sich, die Schrift mal ganz zu lesen, weil da natürlich viele Facetten drinstecken. Ich würde mal einen Sprung machen und fragen, wie wir denn heute das Unheimliche als Psychoanalytiker verstehen.
Als Analytiker würden wir wahrscheinlich schon noch sagen, dass das Unheimliche noch an etwas in uns rührt, also dass es um etwas Altes geht, das jetzt wiederkommt, aber vielleicht würden wir weniger von Kastrationsängsten sprechen oder weniger das darin sehen.
Was wäre eine modernere Auffassung?
Vielleicht würden wir sagen, dass es um Erfahrungen von Ich-Grenze beziehungsweise deren Auflösung oder Brüchigkeit geht. Also um Ich-Grenzen, da geht es um, jetzt erstmal allgemein gesagt, um sowas etwas zum Beispiel, dass wir unser inneres Erleben von dem, was außen in der Außenwelt passiert, trennen können. Und das ist etwas, was gar nicht selbstverständlich ist.
Also ich grenze im Sinne von, ich erlebe mich als abgegrenzt von der äußeren Realität erstmal. Es gibt mich und es gibt es draußen und ich weiß sozusagen, was von mir kommt und was vom anderen kommt.
Genau, und das ist aber etwas, was für Kinder, also alle, die mit Kindern zu tun haben, werden das wissen, erstmal noch etwas ist, was sehr schwierig ist. Bei älteren Kindern, die sich auch zum Beispiel schon sprachlich mitteilen können, da kennen wir das, wenn die zum Beispiel Monster im Zimmer sehen, das Krokodil unterm Bett. Das erleben die als etwas sehr Reales. Das heißt, die innere Fantasie, die wird sozusagen ins Außen projiziert und als etwas tatsächlich Vorhandenes erlebt. Deswegen muss man dann auch wirklich nachschauen und gucken im Schrank, dass da tatsächlich niemand sitzt oder unterm Bett wirklich kein Krokodil ist. Also das heißt, es ist etwas, was wirklich erstmal mühsam errungen wird, was wir erst lernen müssen. Und bei diesem Unheimlichen im späteren Lebensalter, da würde man sagen, da wird diese Grenze zwischen innen und außen, die wird wieder brüchig, wieder schwammig. Also unser Ich bildet sich, indem es diese Trennung zwischen innen und außen herbeiführt und damit auch zu einer inneren Klarheit kommt. Das heißt dann im Grunde, ich muss mich nicht vor jedem Baum fürchten, weil ich weiß, das ist ein Baum. Und was ich dazu dann fantasiere, also zum Beispiel, dass der Baum ein Ent ist, das bleibt dann
in meiner... Oder mich erwürgen will.
Oder? Ja, genau, das bleibt dann in meiner Fantasie. Also ich weiß, das ist meine Fantasie, es ist nicht auch die Realität.
Wenn das nicht der Fall ist, deswegen auch nochmal Ich-Grenze, heißt es, dass das Ich immer auch draußen ist. Also das, was ich fantasiere, das begegnet mir als Realität von draußen. Das Monster, was ich mir fantasiere, ist dann real im Schrank. Und das nicht getrennt zu haben, ist eine sehr unheimliche Welt, weil man die ganze Zeit nicht sicher sein kann, fantasiere ich's oder kommt's von draußen.
Jetzt kennen wir wahrscheinlich aber trotzdem alle solche Lebensweisen, wo unsere Fantasie mächtig wird. Kannst du sowas schildern?
Im Traum, also im Traumleben, deswegen für Freud natürlich auch besonders interessant oder für Psychoanalytiker, da wird diese Grenze schwammig. Da ist das, was von innen kommt und was von außen ist, was real und nicht real ist, ist überhaupt nicht mehr unterscheidbar. Im Grunde ist ein Traum eine kleine Psychose, aber eine normale Psychose, die jeder Mensch hat. Aber auch alle Grenzbereiche, also zwischen Wachen und Schlafen, wirklich und unwirklich, also Situationen, in denen etwas verschwimmt, Mhm. Also die Dämmerung, ist das jetzt, sehe ich da was oder nicht? Oder, und ich glaube, das spielt gerade jetzt für uns als Psychoanalytiker in der klinischen Arbeit eine große Rolle, wenn wir von sehr starken Affekten getrieben sind. Also ich sag mal, wenn von innen etwas sehr Starkes andrängt, das kann sein zum Beispiel in Phasen intensiver Trauer, wenn wir von extremen Trauerschmerz irgendwie gejagt werden. Und das löst so etwas, sag mal, wie diese Ich-Grenze auf, oder in schweren Lebenskrisen ist das auch so. Man kennt es aus Trauerfällen, dass man dann zum Beispiel anfängt, die Stimme des Verstorbenen plötzlich zu hören oder ihn auf einmal irgendwie draußen denkt man, man hätte ihn kurz gesehen, unter den Leuten, die da laufen oder sowas. Also im Grunde kleine Psychosen, die jetzt auch nicht schlimm sind, aber die zeigen, dass diese Ich-Grenze erstmal etwas fragil wird. Oder Gefühle von Verfolgung, Beobachtung, irgendwie, dass irgendwas nicht stimmt, irgendwas komisch ist, was ja auch Menschen, die in schweren psychischen Krisen sind, öfter berichten.
Also, dass sich da zum Beispiel das ganze Erleben irgendwie durchdrängt mit etwas Schlimmen, Abgründigen, und dass das so beschrieben wird, dass man sich nicht mehr so richtig vom inneren Erleben lösen kann. Also, dass die äußere Wahrnehmung oder die Wahrnehmung von der ganzen Welt irgendwie wie unter so einem Schleier auch das der inneren Gefühle liegt.
Die Ich-Grenze ist also etwas, was man in der Kindheit einmal erwirbt, aber was eigentlich das ganze Leben lang verteidigt werden muss, was in Wahrheit auch nie ganz so klar getrennt ist. Also es bleibt immer etwas Flirrendes, also es ist eine permanente Leistung, die unser Ich vollziehen muss. Und der Charakter des Unheimlichen rührt eigentlich daher, wenn dieser Bereich schwammig wird. Das Bild vom Schwimmer auf dem Ozean, von dem wir gehört haben, ist eigentlich, man könnte fast sagen, ein Bild, das die Psychoanalyse vom menschlichen Ich zeichnet. Also der Ozean des Unbewussten, auf dem sich unser bewusstes, denkendes Ich bewegt. Und ich sag mal, diese Augen oder Tiere oder diese Untiere aus der Tiefe, man könnte sagen, das sind vielleicht sowas wie das Verdrängte oder wie unsere inneren Konflikte. Letztlich sind es aber auch die Jahrmillionen alten Affekte, die in uns sind. Also das Tierreich in uns, die Triebe, wenn man es jetzt psychoanalytisch ausdrückt, also unsere unabsehbare Verbindung in die Natur, die Macht der Affekte und das rationale, denkende, bewusste Ich ist sozusagen die ganz späte Entwicklung, die auf der Oberfläche da schwimmt, aber die eigentlich was Hilfloses hat gegenüber der Macht der Affekten. Vielleicht noch einmal rückübersetzt auf die Schwimmhalle, bevor wir uns auch noch weitere Beispiele angucken. Was macht denn jetzt die Schwimmhalle so unheimlich?
Ja, aus einer psychoanalytischen Perspektive könnte man vielleicht das Moment dieser totalen Verlassenheit hervorheben. Also man befindet sich ja da alleine in diesem Raum, ein Raum, der übrigens ja einmal eigentlich etwas Belebtes hatte. Also eine Schwimmhalle, eigentlich gehört dazu das Kindergeschrei und das Plätschern von Wasser und also irgendwie solche eigentlich Menschen letztlich, aber plötzlich sind die weg. Der Raum ist seiner Lebendigkeit beraubt und es bleibt nur noch die Funktion des Raumes übrig. Und das hat vielleicht einen Moment von auch was von etwas Klaustrophoben. Also ich bin in einem seelenlosen Objekt eingesperrt und komme da auch irgendwie, also es gibt keinen Ausgang, es gibt kein Hinaus.
Dass der Raum so gemeint ist eigentlich zum Durchgang, dass sich da viele Leute bewegen oder viele Leute aufhalten, das verstärkt dann, glaube ich, geradezu den Eindruck der Verlassenheit. Also wenn ich mich an einem Raum aufhalte, der gemeint ist als einsamer Raum, dann empfinde ich das wahrscheinlich nicht so stark wie an einem Raum, der eigentlich gemeint ist als ein gemeinschaftlicher Raum.
Ja, und ich glaube, es geht um etwas, dass man eigentlich etwas oder jemanden sucht, aber nicht dorthin kommt, den anderen nicht findet. Also es geht ja um lauter, man kommt von Gang zu Gang, von Zimmer zu Zimmer, aber alle führen ins Nichts oder haben nur dieses Labyrinthische. Man kann sich auch gar nicht orientieren, wirklich, wo man sich genau befindet. Man ist einfach da. Und ich glaube, das ist eigentlich eine tiefe Angst des Menschen, also diese tiefe Verlassenheit, dass es kein Gegenüber mehr gibt. Bei der Angst um Verlassenheit geht es auch also um eine tiefe kindliche Angst. Man spricht auch in der Psychoanalyse von einer namenlosen Angst. Namenlos deshalb, weil ja kleine Kinder ihre Zustände eigentlich in dem Sinne noch nicht reflektieren und sozusagen mit Worten begreifen können. Das heißt, wenn Kinder verlassen sind oder sich verlassen fühlen, dann diffundiert es in etwas Namenloses. Etwas, was nicht benennbar ist, aber trotzdem da. Und für ein Kind bedeutet keine Beziehung ein Nichtsein. Also das kann man ganz gut zum Beispiel verdeutlichen, wenn man ein Kind wirklich exzessiv einfach schreien lässt und es abstellt und sich nicht mehr um es kümmert, dann ist es nicht einfach nur ein jetzt bin ich hier alleine und darüber enttäuscht, traurig, wütend, sondern für ein Kind heißt es im Grunde, in einen Zustand des Nichtseins zu fallen.
Keinen Halt mehr zu haben.
Genau, also das Kind braucht einen konkreten Äußeren, der es erstmal hält, wirklich konkret anwesend da ist. Weil Kinder können sich den anderen innerlich noch nicht präsent halten. Die sogenannte Objektpermanenz nennt man das auch. Also dass Kinder äußere andere auch innerlich anwesend halten und dadurch auch dann zum Beispiel mit der Zeit gut alleine sein können. Und je kleiner so ein Kind ist, verfügt dann über diese Fähigkeit noch nicht. Das heißt, wenn man es alleine lässt, ist es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Mutterseelen allein.
Also eine Ich-Grenze fühlen zu können, sich irgendwie anwesend, existent zu fühlen, bedeutet für kleine Kinder erstmal in einem ganz wörtlichen Sinne gehalten zu werden, die Körpergrenze zu fühlen durch Berührung, Umarmung. Ganz kleine Kinder mögen das ja auch so gepuckt zum Beispiel zu sein. Weil Kinder darüber ihre Grenze fühlen können und das gibt ihnen überhaupt das Gefühl von Dasein. Das nicht zu haben, das ist eigentlich psychoanalytisch dieses Motiv des Fallens ohne Grund oder das Meer ohne Land. Also da ist sozusagen ein Nichts, ich löse mich in diesem Nichts auf. Es ist eigentlich das Nichts oder man könnte fast sagen, das Trauma der Beziehungslosigkeit, was da angespielt wird.
Das könnte zum Beispiel ja auch noch ein Motiv des Ozeans sein, ne? Also wo es ja um eben dieses unbegrenzte Weite geht. Nichts ist, also nichts Greifbares, nichts, was einem Halt gibt. Das Wasser gibt einem, trägt einen vielleicht ein Stück weit, aber nicht ewig, dass man da irgendwann in den Abgrund fällt.
Und seine Grenzen verliert. Ich glaube, nicht jeder, der sich jetzt davor fürchtet, hat dann irgendwie das Trauma der Beziehungslosigkeit erlitten, sondern es ist ja ein allgemein menschliches und auch ein allgemein kindliches Erleben. Also jedes Kind erfährt Situationen, wo es sich mal nicht gehalten fühlt, hat diese Angst, wenn mich die Mama nicht mehr hält, dann löse ich mich auf, dann verschwinde ich in dieses Nichts. Die Angst vorm Schlafen zum Beispiel hat auch oft damit zu tun, in dieses Schwarz zu kommen, in das Nichtsein zu kommen. Wenn sich jetzt ein psychisches Thema darauf fixiert und das zu einer obsessiven Angst wird, könnte man das schon mal versuchen, biografisch zu rekonstruieren. Manchmal auch das Gefühl, nicht gehalten zu sein bei Flugangst der Hintergrund.
Ja, was würdest du denn sagen, was gibt es denn jetzt noch für unheimliche Motive?
Wir haben rumgefragt auf unserem Instagram-Kanal, was denn so typisch unheimliche Szenen oder Fantasien sind. Ein auch häufig genanntes war das Motiv der Menschenpuppe oder in modernerer Variante der künstliche Mensch, der Robotermensch oder die KI. Da geht's um, ich sag mal, Formen des Erlebens, wo etwas lebendig zu sein scheint oder ein Mensch zu sein scheint, aber in Wahrheit ist es doch tot. Das ist ganz interessant, das gibt's auch in der Wissenschaft, das ist untersucht als das sogenannte Uncanny Valley. Ein ganz bestimmter Bereich der Menschenähnlichkeit von Maschinen, der ein Gefühl der Unheimlichkeit erzeugt. Also wenn Maschinen sich ziemlich klar als Maschinen zu erkennen geben, dann sind sie nicht so unheimlich. Oder wenn sie dann besonders lebendig werden und man sich sozusagen getäuscht wird, davon werden sie auch nicht unheimlich. Bei ChatGPT ist das so ein bisschen der Bereich. Scheint einerseits nicht unheimlich, manchmal wird es aber dann doch unheimlich, wenn man das Gefühl hat, man erkennt die Maschine und fühlt sich trotzdem menschlich angesprochen. Das Uncanny Valley besteht daraus, dass bestimmte Elemente, jetzt sagen wir mal die Menschenpuppe, auf Lebendigkeit hinweisen, also zum Beispiel die Form des Gesichts oder das Lächeln der Puppe, und ein anderes Element verrät das Tote, also die leblosen Augen, die überhaupt nicht reagieren auf meinen Augenblicken, oder das Erkennen davon, dass hinter diesem scheinbar menschlichen, einer künstlichen Intelligenz doch eine Apparatur ist, die gar nicht mich meint, sondern die eigentlich immer wieder dasselbe abspielt oder die nach einem bestimmten technischen Totenprinzip abläuft.
Also psychoanalytisch würde ich auch sagen, dass genau darin vielleicht etwas Unheimliches steckt, in diesem Toten oder vielleicht könnte man sagen in der Resonanzlosigkeit. Also dass das irgendwie schockierend ist, weil er einerseits das Gefühl hat, da sitzt einem jemand gegenüber, der einen vielleicht sogar anlächelt und gleichzeitig ist da doch irgendwas, was nicht wirklich in Beziehung tritt. Also es ist so eine Art Scheinoberfläche, die scheinbar lächelt, aber irgendwie die Augen bleiben tot oder das Lächeln ist auf irgendeine Weise nicht ganz echt. Und ich glaube, das irritiert uns als Menschen dann zutiefst und schockiert einen oder schreckt einen, weil man ja eigentlich in Beziehung treten möchte und sozusagen die Hand zum anderen ausstreckt. Und auf der Ebene wird das aber nicht beantwortet oder man wird nur sozusagen von etwas Kalten ergriffen.
Das ist, glaube ich, also geht letztlich wieder um Beziehung und die Erfahrung von Beziehung. Darauf führen wir das ja oft psychoanalytisch zurück. Es ist ein ganz bedeutender Autor, kein Psychoanalytiker, aber ich glaube, es sind doch psychoanalytische Gedanken. Hermann Schmitz, ein Philosoph, der das untersucht hat unter dem sogenannten Phänomen der Einleibung. Er sagt, dass der Kontakt mit anderen, also wenn ich mit jemandem im Gespräch zum Beispiel bin, beruht nicht nur auf irgendwie Austausch von Gedanken oder Sprache und Worten, sondern man tritt immer in eine Art leibliche Resonanz. Also die Spiegelneuronen, sag ich mal, ne? Man kommt in einen einen leiblichen Kontakt, bewegt sich ähnlich, die Augen blicken ähnlich, man formt den anderen mimisch fast nach. Und dieses Gefühl von in Kontakt sein beruht genau auf diesem, er nennt das Einleibung, auf diesem Gefühl von einer leiblichen Stimmigkeit. Und die hat zwei Seiten. Die eine Seite ist, dass man in diesen Kontakt reinkommt, also sich einander spiegelt. Jeder kann das mal bei sich alleine probieren oder mit einem Freund oder Freundin. Man soll sich mal gegenübersetzen, seinen Alltag erzählen und der andere hat die Aufgabe, einmal so mitzugehen und zu nicken und irgendwie emotional beteiligt zu sein und dann einen Stopp zu machen und überhaupt nicht mehr zu reagieren. Man wird merken, obwohl man das weiß, dass der andere das macht, kann man nicht mehr weitersprechen, weil das so irritierend ist.
So eine Art Still-Face-Experiment für Erwachsene.
Still-Face-Experiment für Erwachsene, genau. Also das ist das eine Moment, nur dann fühlen wir uns im Kontakt. Aber es gibt ein zweites Moment, nämlich dass es extrem wichtig ist, dass wir aus diesem Kontakt wieder entlassen werden. Man kann es besonders am Augenkontakt sehen. Also der Augenkontakt, es ist wichtig, dass man diesen Kontakt aufnimmt und dann aber auch immer wieder rauskommt aus diesem Augenkontakt, also die Augen wieder wegschauen. Ja, jeder kennt das Spiel in der Schule, wer muss zuerst lachen? Und das Lachen heißt, ich breche jetzt mit den Mitteln des Lachens diesen fast unerträglich werdenden Kontakt ab. Und er sagt jetzt, Hermann Schmitz, dass er hat das vor allem auf die Erfahrung oder den Kontakt, wenn man eine Leiche sieht, bezogen. Er nennt es den Leichenschock. Der beruht darauf, dass man mit einer Leiche oder mit einem toten Körper, mit einer Puppe, in diesen Kontakt kommen kann, aber dass diese Puppe oder die Leiche einen nicht mehr aus dem Kontakt entlässt. Also der Augenblick, die band einen, man ist völlig fixiert auf diesen Körper und kommt nicht mehr aus dem Bann raus. Also muss sich konkret aus dem Raum wegbewegen, um dieses Gefühl des Leichenschocks irgendwie zu überwinden. Und das hat viel mit dieser fehlenden oder ausbleibenden Resonanz zu tun. Ein weiteres Thema, was wir häufig als Rückmeldung bekommen haben, war die Furcht vor Gespenstern aller Art, wenn es spukt. Woher rührt denn hier bei Gespensterfurcht das Unheimliche?
Also da kommt es auch eigentlich wie immer in der Psychoanalyse, es kommt sehr darauf an. Also man kann auch da wieder von verdrängten Affekten ausgehen oder von einem Trauermotiv. Wir gehen vielleicht gleich noch ein bisschen genauer darauf ein. Aber auch da kann es um Momente der Abwesenheit gehen. Also die Psychoanalytikerin Melanie Klein, die hat etwas geschildert, sie sagt, das abwesend Gute ist das anwesend Böse. Was heißt das jetzt? Was kann man darunter verstehen? Klein spricht von frühem kindlichen Erleben. Also sie schaut sich vor allem an, wie wirklich noch ganz kleine, also Säuglinge, Kleinkinder überhaupt empfinden und wie sie die Welt wahrnehmen. Und auch sie sagt eben, dass Kinder sich sozusagen noch nicht Zustände des Nicht- oder der Abwesenheit vorstellen können. Und das bedeutet,
also wenn die Mutter aus dem Raum geht, kann ich mir nicht vorstellen, da ist noch die Mutter, die ist nur hinter der Tür, ich sehe sie gerade nicht, sondern es ist erstmal wie ein Nichts. Mutter ist weg.
Das bedeutet, Kinder erleben, wenn das Gute weg ist, die Mutter zum Beispiel, erleben die das eben nicht so, dass dann ist halt eben nichts oder Abwesenheit,
hinter der Tür.
Sie ist hinter der Tür, sondern es betritt sozusagen das Böse den Raum. Also das Abwesend Gute wird zum Anwesend Bösen. So dass man immer in diesem Zustand von etwas ist da sozusagen sich befindet. Gerade weil eben dieses Nicht oder diese Abwesenheit noch nicht etwas ist, was vorstellbar ist. Und dazu kommt auch, dass Kinder noch nicht bestimmte Seiten der Mutter integrativ denken können. Also die Mutter wird erstmal als das ausschließlich Gute erlebt. Es ist noch nicht vorstellbar, dass die Mutter oder der Vater auch frustrierende Seiten haben oder etwas, was mich nicht ganz zufrieden stellt, irgendwie für mich ärgerlich ist. Das bringen Kinder noch nicht zusammen. Das heißt, sie spalten erstmal die Eltern in eine gute und in eine böse Seite sozusagen. Und dieses Böse, das kommt dann eben gerade, wenn das Gute ausbleibt.
Wie kann man sich das jetzt konkret vorstellen?
Ja, das Ganze klingt jetzt noch ein bisschen abstrakt tatsächlich, aber man kann eigentlich im Grunde das ganz schön an den Ängsten zeigen, über die wir vorhin schon gesprochen hatten. Zum Beispiel das Krokodil unter dem Bett. Da geht es ja dann um eine Schlafsituation. Das Kind soll alleine im dunklen Zimmer schlafen. Das heißt, die Eltern sind abwesend. Und dann betritt das Böse den Raum und befindet sich dann unter dem Bett. Also so kann man sich das dann vorstellen. Also dass die Kinder dann anfangen, so zum Beispiel so Fantasien zu entwickeln. Und tatsächlich rufen sie ja dann auch die Eltern. Also das Gute muss wiederkommen, es soll zurückkommen, es soll beruhigen. Und es ist erstmal auch da wieder, es ist eine mühevolle Arbeit, sich das anzueignen und sich nicht ganz verlassen zu fühlen, wenn die Eltern konkret den Raum verlassen haben.
Ist es beim Schlafengehen oder oft, wenn Kinder dann zum ersten Mal, weiß ich nicht, mit 3, 4 Jahren auch mal so alleine im Raum spielen? Und plötzlich kommen sie angsterfüllt dann doch wieder zur Mama oder zum Papa gelaufen und sagen, da war irgendwie ein Gespenst oder war irgendwas Böses. Na, so kann man sich das gut vorstellen.
Vielleicht kennen wir das auch als Erwachsene sogar. Also man kann auch sagen, dass das vielleicht noch ein Teil von uns ist, der vielleicht noch in dieser Phase sozusagen sich befindet. Wenn wir zum Beispiel als Erwachsene Angst vor Einbrechern haben im Dunkeln oder wenn wir alleine in der Wohnung sind oder das Gefühl, dass unter dem Bett, wenn wir die Füße sozusagen über das Bett baumeln lassen, aus der Bettdecke raus, dass ein Monster dann nach den Füßen greifen und unters Bett ziehen würde. Das kann man sagen, das sind noch so Rudimente von eben genau solchen Erlebensweisen.
Gucken wir mal weiter und hören eine weitere Szene, die oft genannt wurde und die oft mit dem Unheimlichen in Verbindung gebracht wurde.
Ich liege in meinem Bett. Etwas hat mich geweckt. Meine Augen blicken durch den Raum. Es ist duster. Ich kann nur Schemen erkennen. Das ungute Gefühl bemächtigt sich meiner, dass jemand in die Wohnung eingedrungen ist. Ich habe etwas gehört. Da war doch etwas. Oder habe ich mir das eingebildet? Mein Herz schlägt schnell. Ich lausche. Lausche. Stille. Doch dann ist es mir, als ginge die Tür langsam auf. Eine Gestalt erscheint im Türrahmen, verharrt dort. Ich habe das sichere Gefühl, angestarrt zu werden. Fühle, dass die Gestalt nichts Gutes im Schilde führt. Doch erkennen kann ich nichts. Alles bleibt schemenhaft. Ein Schatten ohne Gesicht. Dann endlich wache ich auf. War das ein Traum? Noch verstört von dem Eindruck, horche ich in die Dunkelheit, ob da wirklich nichts ist.
Ja, wie kann man denn diese Szene verstehen?
In der Szene geht es um eine sogenannte Schlafparalyse mit hypnagogen Erlebensweisen. Das heißt, eine Schlafparalyse ist so eine Art Zwischenzustand. Der Körper, wenn wir einschlafen, wird paralysiert, sodass wir, wenn wir träumen und wild träumen, eben nicht anfangen aufzustehen und herumzulaufen, wie das ja zum Beispiel tatsächlich bei Traumwandeln der Fall ist, sondern dass wir eben in unserem Bett und an Ort und Stelle liegen bleiben. Und das ist bei dieser Schlafparalyse sozusagen gestört. Also das Bewusstsein wacht schon auf, aber der Körper, der schläft noch. Das heißt, wir sind so in dem Zwischenbereich zwischen Wachen und Schlafen. Und oft ist es dann eben auch so, dass dann so Traumelemente noch vorhanden sind und man anfängt wie zu träumen, aber zugleich auch schon ein Stück weit der Außenwelt wahrzunehmen. Und das ergibt so ein ganz unheimliches Gemisch aus einem Gefühl, wach zu sein und wirklich eigentlich schon bei Bewusstsein zu sein und in Wahrheit aber auch noch ein Stück weit zu träumen. Und dadurch werden diese Träume, was es eigentlich Träume sind, als etwas sehr Reales erlebt. Also es ist eigentlich nicht mehr unterscheidbar.
Also wieder diese Schwellensituation, Liminalität, kann jeden Menschen betreffen, dieses Erleben, kann aber auch in Phasen, in denen man in einer Krise ist oder von starken inneren Konflikten geplagt, auch verstärkt auftreten. Was würdest du denn sagen, psychoanalytisch, was ist diese dunkle Gestalt? Wie könnte man die deuten, wenn es eine Art Traum ist?
Naja, also es ist schwer zu sagen, es ist ja für jeden unterschiedlich, aber man kann zumindest mal überlegen, ob es da um so eine Art Repräsentanten des eigenen Affekts geht, was einen gerade eigentlich beschäftigt, was man sozusagen von sich irgendwie weghalten will und nach außen auf eine Figur, auf einen Verfolger projiziert. Also zum Beispiel Trauergefühle oder Aggressionen, die man in sich hat, oder Schuldgefühle zum Beispiel, die ja auch sehr verfolgend werden können. Also in die Richtung kann man vielleicht mal zumindest überlegen, ob es da also um Gefühle geht, die ich am Tag irgendwie nicht fühlen möchte, die mich aber in der Nacht dann heimsuchen.
Also nach dem alten psychoanalytischen Gedanken, dass der Traumverfolger ein Teil des eigenen Selbst ist oder bestimmte Affekte des eigenen Selbst. Dem fügt sich auch ein weiteres unheimliches Motiv, ist eigentlich im Grunde genau das, nämlich der Doppelgänger. Der Doppelgänger, das wäre vielleicht noch eine Stufe gesteigert, wenn diese Gestalt, die da steht, man als ein quasi das eigene Selbst erkennt, das aber irgendwie fremdartig wird. Also man ist es ja doch nicht selbst. Also das fremde Ich, das bin eigentlich nicht ich und es sieht doch aus wie ich, das ist eigentlich so etwas, was genau diesen Charakter, ich sag mal, auf die Spitze treibt. Der Repräsentant von etwas, was man selbst ist, aber eigentlich nicht bei sich haben möchte oder was man an sich verdrängt hat. Klassischerweise in der Literatur Dr. Jekyll, Mr. Hyde, sowas wie die aggressive oder destruktive Seite. Aber da geht es jetzt nicht um Gut und Böse, sondern es geht vielleicht auch um einen traumatischen Teil an sich selbst oder den verletzten Teil an sich selbst, der einem sehr unheimlich wird. Hier liegt wieder diese Verletzung der Grenze zwischen Innen und Außen. Das, was eigentlich in mir ist, wird als etwas von außen kommend wahrgenommen. Im echten Leben ist es meistens nicht so, dass wir Doppelgänger sehen. Das ist schon sehr psychotisch. Aber in Projektionen in Personen, die irgendetwas von uns repräsentieren, da kehrt es häufig wieder, dass wir etwas am anderen besonders unerträglich, unheimlich oder sonst was finden, was eigentlich etwas mit uns zu tun hat.
Jetzt gibt es noch ein weiteres Motiv, das ein ganzes Filmgenre geprägt hat, würde ich sagen, nämlich das Motiv des Untoten, der Zombies. Was würdest du denn jetzt sagen, was ist eigentlich da das Unheimliche? Warum sind uns Tote so unheimlich?
Also es geht eigentlich wieder in die Richtung Gespenster oder ist eine Variante von Gespenstern. Und eine Spur, das kann natürlich wieder unterschiedliche Ursachen haben, aber eine Spur führt in die Psychologie von Trauerprozessen. Nämlich, dass die unbewältigte Trauer, man könnte auch sagen, die unbewältigte Vergangenheit, sich zu einem Spuk oder zu einem Fluch verwandelt. Man kann das ganz gut veranschaulichen an Trauerprozessen, wenn zum Beispiel jemand gestorben ist. Da passiert ja etwas, dass einerseits die Person in der äußeren Realität weg ist, nicht mehr greifbar, ist ja was ganz schwer Begreifbares, dass es so ist, dass der Verstorbene aber gleichzeitig in der inneren Welt übermäßig präsent wird. Also die ganze innere Welt ist ausgefüllt vom Verstorbenen. Und die innere Aufgabe ist eigentlich, sag mal, die innere und die äußere Welt wieder zusammenzubringen. Also die Realität des Verlustes mit der inneren Welt, mit der Bedeutung, die der Verstorbene innerlich hat, in Einklang zu bringen. Trauern heißt eigentlich, die Realität anzuerkennen, dass man wieder in ihr leben kann. Und psychoanalytisch, wir haben das in unserer Folge über Trauerprozesse mal ausführlich geschildert, bedeutet das, dass man den Verstorbenen in einer gewissen Hinsicht noch ein zweites Mal sterben lassen muss, beerdigen muss. Nicht auf eine grausame Weise, sondern eigentlich auf eine versöhnliche Weise. Wenn das gelingt, dann verwandelt sich der Verstorbene zunehmend in, ich sag mal, eine Erinnerung, etwas Innerliches. Ich weiß, dass es Vergangenheit ist, ein wichtiger Teil meiner Geschichte, eine Art innerer Begleiter, aber eben nicht ein realer innerer Begleiter. Und wenn das jetzt aber nicht möglich ist, also wenn ich nicht in diesen Trauerprozess kommen kann, die den Verstorbenen nicht verwandeln kann in Erinnerung, dann zum Beispiel weil ich massive Schuldgefühle dieser Person gegenüber habe oder weil der Verlust zu unerträglich ist, weil das eigentlich kein annehmbarer Verlust ist, der in so einer generativen Folge ist, sondern vielleicht ein Kind gestorben ist oder ähnliches oder es andere Gründe dafür gibt, dann verwandelt sich dieser Verstorbene, das innere Objekt des Verstorbenen, das ist jetzt ein Begriff von Eberhard Haas, der das so schön beschrieben hat, in ein ultrastabiles und untötbares inneres Objekt. Und da haben wir eigentlich schon den Untoten. Das heißt, die Person, die Verstorbene, kann innerlich, seelisch nicht beerdigt werden, wird psychisch am Leben gehalten, aber eigentlich dann in einer Verletzung der Realität. Und das bringt eine Art innere Spaltung. Hier haben wir wieder diese Grenzverwischung zwischen Realität und innerer Welt. Und das verwischt im Grunde die Grenze zwischen äußerer Welt und Unterwelt, könnte man hier fast sagen, oder zwischen wirklich, wirklich und unwirklich. Und dadurch wird der Verstorbene eigentlich zu so etwas Untoten. Der wird zum Fluch, zum Geist und im Grunde ein Verfolger, der dann meistens auch aufgeladen ist mit den Konflikten, die einen nicht trauern lassen, nämlich mit Schuldgefühlen zum Beispiel. Also der Verstorbene wird zu einer Art inneren Figur, die die ganze Zeit böse guckt oder einen irgendwie Vorwürfe macht die ganze Zeit. Und ich glaube, dass die Angst vor dem Untoten hat etwas mit diesen, sag mal, blockierten, schwierigen oder unbewältigten Trauerprozessen zu tun. Nicht nur individuell in der eigenen Biografie, also dass man selber das mal erlebt hat, sondern oft auch kollektiv. Also sag mal in der Familiengeschichte oder vielleicht sogar in der ganzen Gesellschaftsgeschichte unbewältigte Trauer, die ganze Kollektive mit sich tragen. Und ich glaube, dass diese Geisterangst auch was damit zu tun hat.
Geister erlösen heißt in dem Sinne dann vielleicht auch, sie Vergangenheit werden zu lassen. Und das findet man auch häufig in Behandlungen oder in Psychoanalysen wieder, dass Menschen kommen, die leiden, die eigentlich von ihrer Vergangenheit verfolgt werden, die noch eigentlich in der Gegenwart sich innerhalb ihrer Vergangenheit aufhalten und gerade nicht die Vergangenheit ja loslassen können. Und darum geht es dann oft in Psychoanalysen eben, diese Vergangenheit zu betrauern und dann auch ein Stück weit, ja, was heißt loslassen, man kann eigentlich eher besser noch sagen, integrieren, ein Stück weit Erinnerung werden zu lassen, wie du es gesagt hast.
Also das Gespenst oder der Zombie wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. Ich glaube, das hat dann auch viel was mit der Seelenlosigkeit in unserer Gesellschaft zu tun, ist aber letztlich eine Art kulturelles Bild für diese unbewältigte Vergangenheit. Ich finde, man spürt das manchmal auch an Orten, an denen ein Trauma sich ereignet hat, dass da etwas Unbewältigtes ist. Manchmal ist das fast die Aura des Raums, die man, zumindest wenn man das weiß, fühlbar wird. Das ist eigentlich auch dann etwas, was erlöst werden muss durch Trauerarbeit.
Jetzt haben wir einige Gedanken zum Unheimlichen gehört, aus psychoanalytischer Perspektive. Jetzt wollen wir einen Sprung machen und hören, was Monika Pessler, die Direktorin des Sigmund Freud Museums, zum Unheimlichen und der Ausstellung zu sagen hat.
Die Ausstellung trägt den Titel Das Unheimliche, Freud und die Kunst und wird vom 25. April bis zum 4. November 2024 im Sigmund Freud Museum zu sehen sein. Monika, wir freuen uns jetzt sehr, dass wir mit dir über diese Ausstellung sprechen können. Hallo.
Hallo.
Worum geht's denn in der Ausstellung? Was erwartet denn ein Besucher oder eine Besucherin?
Also das Sigmund Freud Museum ist ja in dem Sinn keine ausgewiesene Kunstinstitution, sondern ein kulturhistorisches Museum, das eben dem Erbe von Sigmund Freud gewidmet ist und dahingehend ist auch die Kunst nimmt eine besondere Rolle ein. Und das Thema, auf das wir uns fokussieren bei dieser Ausstellung, ist eben das Unheimliche. Das schließt an einen Text, den Freud 1919 verfasst hat, über diese Empfindung des Grauens. Und die Ausstellung selber ist in Kooperation mit der Kunsthalle Tübingen entstanden. Da hat es bis vor zwei Wochen eine wunderbare Ausstellung gegeben über Freud und die Kunst, die nannte sich Innenwelten und ging vom Surrealismus bis zur zeitgenössischen Kunst. Und was wir hier zeigen, sind zeitgenössische Kunstwerke, die sich eben mit dem Thema des Unheimlichen auseinandersetzen.
Warum habt ihr euch denn entschieden, euch dem Thema des Unheimlichen zu widmen? Also wie seid ihr auf das Thema gekommen?
Das Thema war für mich deshalb interessant als Kuratorin, weil es sozusagen auch eine besondere Nähe zum Ausstellungsort hat, weil es in den Ursprungsort der Psychoanalyse eingeschrieben ist, sozusagen aus seiner Genese heraus, weil Sigmund Freud musste, wie ihr wisst, 1938 sein Heim verlassen und ist vor den Nationalsozialisten geflohen am 4. Juni. 1938 und die Wohnung, die leer zurückgeblieben ist, weil er all seine Besitztümer mitnehmen konnte, trägt heute noch Spuren von Freuds Wirkungsstätte und Anwesenheit, aber ebenso Spuren von jenen Bewohnern, die nach Freud gekommen sind. Zum Beispiel haben die Nationalsozialisten sogenannte Judensammelwohnungen hier eingerichtet in der ehemaligen Praxis von Sigmund Freud und seiner privaten Wohnung. Viele Jüdinnen und Juden, also 79 an der Zahl, die hier auf ihre Deportationen gewartet haben. Das heißt, es sind diese Räume, die zuerst von Freud und verlassen wurden sozusagen und dann als Sammelwohnungen gedient haben, tragen Spuren einer sehr vielschichtigen und auch sehr traurigen Geschichte, der dunkelsten Tage unserer österreichischen Geschichte. Und So verbindet sich auch das Kunstwerk und seine Aussage zum Unheimlichen mit der ehemaligen Bedeutung und Funktion dieser Räume.
Würdest du sagen, es gibt auch einen aktuellen gesellschaftlichen Bezug? Also dass vielleicht viele Menschen das Gefühl haben, am Weltlauf oder an der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung ist irgendetwas Unheimliches?
Ja, ich denke, dass das Unheimliche, das auch immer gepaart ist mit einer gewissen Hilflosigkeit, mit einer gewissen Lähmung, dass das auch eine bezeichnende Empfindung in unserer aktuellen Gesellschaft und Situation ist, die uns der Krieg in Europa bereitet, aber auch der Palästina-Israel-Konflikt, der Klimawandel und die noch nicht allzu lang vergangene Pandemie, die unsere Gesellschaft auch gespalten hat und auch vor allem jüngere Generationen in Zustand bringt, mit einem gewissen unheimlichen Gefühl, sich der Zukunft zuzuwenden.
Wir wollen uns 2 Ausstellungsstücke vornehmen und die vielleicht etwas vertieft besprechen. Eines ist eine Fotografie von Gregory Crewdson, ohne Titel, aber geführt unter der internen Chiffre Family Dinner. Das ist eine großformatige Fotografie, also das sind bestimmt 2,5 mal 2 Meter, 2 mal 3 Meter. Wir sitzen hier auch gerade in der Bibliothek vor dieser Fotografie, die sehr beeindruckend ist. Zu sehen ist ein Family Dinner, ein Familientisch zu Abend in einer recht bürgerlichen Stube, also mit Vorhängen und gemusterten Tapeten. Dort sitzt der Vater mit dem Rücken zur Tür, die vielleicht auf die Terrasse oder rausführt. Gemeinsam mit den beiden Kindern, einem jugendlichen Sohn und einer jugendlichen Tochter, sitzen zu Abend. Der 4. Stuhl ist leer, also die Mutter ist nicht am Tisch. Die Personen, die auf dem Bild sind, die wirken so, das ist etwas nachdenklich oder sagen wir mal, vielleicht gerade in einem Gespräch. Und im Raum von hinten, also aus der Tür zur Terrasse, tritt eine nackte Gestalt, eine Frauengestalt, vielleicht die Mutter, die etwas derangiert wirkt. Da sind Rosen und vielleicht Scherben oder Erde von draußen aus dem Garten verstreut. Und die Personen, die am Tisch sitzen, haben die Mutter anscheinend noch nicht bemerkt. Und es entsteht also ein ganz unheimlicher Charakter dadurch, dass sich da eine Tischszene abspielt und im Hintergrund aus dem Dusteren heraus noch etwas anderes geschieht, diese nackte Frauengestalt den Raum betritt. Also vielleicht erstmal so als Schilderung des Bildes.
Ihr könnt das Bild auch auf der Homepage des Sigmund Freud Museums euch anschauen. Dort ist eine Fotografie zu sehen.
Aber natürlich in echt ist es noch mal, wirkt es noch mal viel stärker, weil sie so groß ist, auch die Fotografie. Monika, du hattest uns erzählt, dass dieses Ausstellungsstück dir besonders viel bedeutet oder sich für dich noch mal in besonderer Weise mit dem Unheimlichen verbindet. Vielleicht kannst du dazu etwas sagen.
Ja, Family Dinner von Gregory Crewdson ist ein Bild, das in besonderer Art und Weise für mich den Text oder die Schilderung von Sigmund Freud der unheimlichen Empfindung widerspiegelt. Freud behauptet ja und versucht zu eruieren, was ist das Besondere, Spezifische am Unheimlichen. Es ist eine Angstempfindung, aber es ist eben eine besondere Angstempfindung. Und Freud begibt sich auf literaturwissenschaftliche Suche, analysiert Dichtung und Texte, aber macht auch eine sprachwissenschaftliche Untersuchung des Begriffes unheimlich. Und es stellt sich heraus, dass unheimlich auch etwas mit heimelig zu tun hat und mit heimlich. Und Freud meint, dass das Unheimliche, also das Un, das davor gesetzt ist, die Marke der Verdrängung sei. Das heißt, das Gefühl entwickelt sich hin zu einer Ambivalenz, schildert er, bis es schlussendlich mit seinem Gegenteil unheimlich zusammenfällt. Und dieses Bild einer häuslichen Szene vermittelt genau das, wie früher der Begriff heimelig verwendet wurde. Der hat sich ja bezogen auf das Zuhause, auf das heimelige, traute Heim. Und genau dieses heimelige, traute Heim schildert ganz offensichtlich diese Fotografie. Eine gutbürgerliche Szene, eine Familie beim Abendessen. Du hast es vorher geschildert, diese sehr bürgerliche mit Vorhängen und Licht, gemütliche Stehlampe im Hintergrund und auch eine florale Tapete, die so richtig das bürgerliche, die bürgerliche Heimstatt sozusagen auszeichnet und so was Gemütlichen, Heimeligen macht. Und plötzlich passiert was Unheimliches, weil die Figur, die sich da in die Szene begibt, die Frau, ist nackt. Und sie wird von ihren Familienmitgliedern, also weder von dem Mann noch von den beiden Kindern, überhaupt wahrgenommen. Freud meint also, das Unheimliche ist gleichsam vertraut, heimelig, wie verdrängt. Und ich denke mir, wenn wir als Rezipientinnen vor diesem Bild stehen, so passiert genau das, wie Freud es beschreibt. Es ist eine uns sehr wohl vertraute Ansicht, die sich uns bietet. Als Mutter, als Tochter, als Pubertierende erinnern wir uns zurück. Ich denke, fast niemandem wird diese Szene nicht vertraut sein. Jeder kann sich damit identifizieren auf eine gewisse Art und Weise. Und gleichzeitig spricht auch das Ungesagte, also die Blicke, die der Vater und der Sohn wechseln, die sehr unterschwellig aggressiv wirkt, die scheinbar pubertierende Tochter, die sich aus der Szene nimmt, indem sie mit einem in sich zurückgezogenen Haltung, verschränkten Armen vor der Brust auf den Teller vor sich starrt und sozusagen nicht Anteil nimmt. Und eben die Frau, die unsichtbar geworden ist, sozusagen etwas älter, der Körper vom Alter gezeichnet, mit hängenden Brüsten und hängenden Schultern, abgehalftert ist. Ja. Und auch der Gesichtsausdruck, der einer depressiven Frau ist. Und all diese Besonderheiten, die wir in den Bildern bei näherem Hinblick wahrnehmen, ist etwas dem Menschen Vertrautes und gleichzeitig unangenehm, Unlustempfindungen auslösend und deshalb verdrängt. Also deshalb finde ich, dass Gregory Crutzen in einem besonderen Moment, den er hier schildert, auch das Unheimliche zur Geltung bringt.
Ich glaube, dass man das in dem Fall gar nicht ausdeuten kann oder auch vielleicht sollte, was das Verdrängte ist, weil ich glaube, dass diese Frau, die vielleicht wie die Chiffre des Verdrängten in den Raum tritt, die Wiederkehr des Verdrängten, ich glaube, offen ist für alle möglichen Zuschreibungen. Das Alter, die Sexualität in den Familienbeziehungen, aber vielleicht auch die Frage unterschwellige Aggressivität, du hast es gesagt. Also all das, man könnte bis hin zur Familiengeschichte, dem Trauma der Familie denken. Ich glaube, das ist offen für den Rezipienten oder die Rezipientin. Aber das macht das Bild natürlich dann auch besonders ansprechend, weil ich glaube, jeder in einer gewissen Weise in den Resonanz treten kann mit dieser Szene und dann den unheimlichen Charakter dessen, was da den Raum betritt, in sich wahrnehmen kann und vielleicht dem nachspüren, was das in der eigenen Geschichte und in der eigenen Familie sein mag.
Genau.
In den Ausstellungsstücken ist oft das Thema Haut und Oberfläche ein Thema. Ein besonders eindrückliches Ausstellungsstück sind die Raumhäutungen von Heidi Bucher. Vielleicht kannst du uns noch dazu etwas sagen.
Ja, das Werk von Heidi Bucher, die gehört zu den großen Avantgardistinnen der 70er Jahre. Die war vorher in New York, deutsche Künstlerin und Schweizer Künstlerin, die dann in den 1970er Jahren begonnen hat, mit ihren Raumhäutungen eine besondere Kunstform zu finden, die oszilliert zwischen dem Körper und dem umgebenden Raum. Und Heidi Bucher hat begonnen, Gegenstände und Wände von Räumen mit Latex zu überziehen und diese Latexhaut auch noch mit Perlmutt zu versehen, um eine besonders schimmernde, hautähnliche Oberfläche zu erreichen. Und nachdem sie Räume mit diesem Latex oder auch Mobiliar überzogen hat, hat sie unter einer unglaublichen Kraftanstrengung eigentlich auch die Wände, diese Latexwände von den Räumen wieder abgezogen. Also die Räume in ihrer Gesamtheit inklusive Inventar gehäutet. Jetzt ist es natürlich wichtig zu sehen, dass sie das mit ganz bestimmten Räumen getan hat. Zum Beispiel mit einem Herrenzimmer, dem sogenannten Herrenzimmer aus ihrem ehemaligen Elternhaus. Und natürlich Heidi Bucher gehört zu den großen feministischen Künstlerinnen der Avantgarde der 1970er Jahre, die auf diese Art und Weise sozusagen aufsteht gegen das patriarchale System, in dem sie aufgewachsen ist und dieses sich auch aneignet, also sozusagen den scheinbaren oberflächlichen Schein abzieht und damit eine Haut gewinnt, die die Spuren und die DNA dieses Raumes und den Genius Loci dieses Raumes sozusagen noch in sich trägt. Aber mit dieser Haut, die kann nun der Künstlerin angepasst werden. Also die kann man tragen, die kann man manipulieren, die kann man sich zu Pass richten. Also dieser Akt der Aneignung, der in diesem tatsächlichen aktionistischen Akt des Häutens zum Ausdruck gebracht wird. Und übrig bleiben Objekte, die im Bildformat ausgestellt werden können. Und das Schöne daran ist, in diesem Fall, dass wir auch das Herrenzimmer, also einen Stuhl aus dem Herrenzimmer im Freud-Museum ausstellen, dort, wo sich natürlich auch ein Herrenzimmer einstmals befand. Das Salon von Sigmund Freud, nur zwei Türen weiter, in dem eben solche Stühle einst gestanden haben, wie wir wissen. Und diese Übereinkunft eines gutbürgerlichen Haushaltes, auch Freud war natürlich ein Patriarch, der seine Familie entsprechend geschützt hat, aber auch geführt hat, ja, und geleitet hat. Und insofern ist es auch ein sehr kritisches Moment, dass wir mit dieser Heidi Bucher und ihren Werken hier in der Berggasse 19 zur Diskussion stellen auch.
Also ich finde das ein sehr beeindruckendes Werk. Kannst du noch schildern, was würdest du sagen, ist das Unheimliche daran?
Das Unheimliche, denke ich, entsteht auf mehreren Ebenen. Heidi Bucher hat das im Sanatorium Kreuzlingen zum Beispiel auch solche Häutungen gemacht, das von der Familie Binswanger geführt wurde. Binswanger, der auch mit Sigmund Freud befreundet war, zum Beispiel, und hat dort den Therapieraum, wo auch Psychoanalyse betrieben wurde, abgezogen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, wie Heidi Bucher das schildert, dass sozusagen die Räume Zeuginnen, Witnesses sind auch von dem, was einst in ihnen geschah, und das in einer psychiatrischen Anstalt Räume häutet, dann, wenn wir um diese Geschichte dieser Häutungen wissen, natürlich in der Assoziation der Betrachterinnen all das Unheimliche, was ein Sanatorium, eine psychiatrische Anstalt um die Jahrhundertwende noch geborgen hat bis heute, das Heimliche, das Verheimlichte und das Unheimliche auch, damit auch zur Sprache bringt. Und eine Häutung stellt einen Parkettstern dar. Und da ist es wieder ähnlich wie bei dem Stuhl aus dem Herrenzimmer so, dass wir plötzlich im ehemaligen Wohnzimmer von Sigmund Freud, das jetzt als Ausstellungsort dient, einen Parkettstern hängen haben über dem tatsächlichen Sternparkett, den schon Freud betreten hat. Und dieser Parkettstern von Heidi Bucher hat noch die Form eines Davidsterns. Und im Zusammenhang mit der Geschichte, dass hier viele Jüdinnen auf ihre Deportationen gewartet haben, dass Freuds Schwestern im Holocaust umgekommen sind, dass der Davidstern genutzt wurde, missbräuchlich genutzt wurde, um als Kennzeichnung von Jüdinnen und Juden zu dienen, damit man auch leichter ihre Deportationen organisieren kann. All das vermischt sich in der Rezeption dieses Werkes und ist unheimlich.
Ich finde gerade das Thema der Haut auch für Psychoanalyse sehr spannend. Also es gibt eine Schrift von Didier Anzieux, die sich eigentlich dem auch schon im Titel widmet, das Haut-Ich. Und die ganz grob gesagt eine Theorie bildet, dass das Ich ganz wesentlich über und vermittelt eben durch Haut und das Hauterleben entsteht. Und ich finde das besonders spannend, gerade mit dem Thema der Haut, zu arbeiten. Auch es gibt ja auch zum Beispiel im Sprachlichen oft Redewendungen wie sich dünnhäutig fühlen oder ähnliches. Und da merkt man, wie nah das Psychische und Haut eigentlich verbunden sind. Ich musste auch an verschiedene Filme denken, zum Beispiel Vanilla Sky, wo jemand im Grunde in einer Haut gefangen ist, die er als etwas Fremdes erlebt und wo das ein klaustrophobes Moment im Grunde bekommt. Also man ist einerseits ein Ich nach außen für jemanden, aber innerlich doch jemand anders. Also, und der andere erkennt einen nicht. Also man tritt nach außen und möchte eigentlich als der gesehen werden, der man ist. Und gleichzeitig ist es aber nicht möglich. Also so eine Art Locked-in-Syndrom vielleicht, aber auf einer Hautebene. Und ich glaube, das kriegt ja auch nochmal so was Unheimliches, wenn man in Resonanz treten möchte und das aber nicht möglich ist.
Das ist sehr interessant, was du sagst über die Qualität der Haut aus psychoanalytischer Perspektive oder auch als Schutz oder die Psyche umgebend oder als Schnittstelle zwischen innen und außen, auf der sich etwas spiegelt, ne? Dass das Innere widerspiegelt oder von außen auch etwas in die Haut eingegraben wird oder die Haut gezeichnet wird von Einflüssen von außen, aber eben auch von innen. Diese Schnittstellenfunktion zwischen innen und außen kommt natürlich auch in der Kunst ein ganz wesentliches Moment zu. Es gibt gerade in der österreichischen Kunstgeschichte den Wiener Aktionismus. Einer der größten Vertreter, der Günter Brus, ist vor wenigen Wochen verstorben, der als erster die Haut als Leinwand genutzt hat und bemalt hat oder auch geritzt hat, um so ganz markant sozusagen genau an dieser Schnittstelle zwischen innen und außen ein Zeichen zu setzen und damit auch natürlich innerpsychische Befindlichkeiten an die Oberfläche dringen zu lassen, von außen sichtbar werden zu lassen. Die Funktion, die eine Leinwand einfach hat, auch die man nicht nur als Projektionsfläche betrachten darf, sondern auch als etwas, was das Inneres nach außen dringen lässt oder sichtbar macht. Und dieses Thema wird auch in der Ausstellung Das Unheimliche von einer österreichischen Künstlerin noch einmal explizit bearbeitet. Die Arbeit heißt Haut und ist von Stefanie Pflaum, die den Aspekt des Schützenden auf einer Seite, aber auch des Verletzlichen und Empfindlichen auf der anderen Seite mit einem Gewebe darstellt. Ein Gewebe von mehreren Quadratmetern, das bestickt ist in mühseligster Handarbeit mit Schmucksteinen und mit Perlen und glänzend und das Licht fällt drauf und so wie es arrangiert ist, gibt es diesen schönen Schein wieder. Ja, von Samt und Seide und Perlmutt, so ähnlich wie Heidi Bucher das auch mit ihren Latexhäuten macht. Und sieht man aber etwas näher, wird es ein bisschen unheimlich, weil unter der Gasse, die so schimmert im Licht, sich durchblutete Organe plötzlich zu erkennen geben. Kleine Föten auch von Vögeln und Tieren. Und das Ganze was sehr Organisches dann bekommt. Also auch die Haut als verletzlich, aber schützend, als ein wichtiges Organ und Ausdrucksträger unserer psychischen Befindlichkeit dann noch einmal zur Darstellung gebracht wird. Und zwar an einer besonderen Schnittstelle auch, weil dieses Werk wird nicht gezeigt im Ausstellungsraum, sondern wieder an der Schnittstelle zwischen innen und außen, nämlich im Schaufenster der Berggasse 19, das genau diese Schnittstelle markiert.
Ja, Monika, wir danken dir sehr für diese virtuelle Führung durch einige Ausstellungsräume. Ich glaube, es lohnt sich, die Ausstellung zu besuchen. Wir können das von unserer Seite nur empfehlen. Und wir danken dir auch für die Möglichkeit, hier eine Podcast-Folge aufzunehmen. Das ist natürlich für uns hier am Ursprungsort der Psychoanalyse eine besondere Ehre. Wir hoffen, dass sich etwas von der Aura dieses Raumes vermittelt hat. Und danken euch für das Zuhören, freuen uns, von euch zu hören bei anderer Gelegenheit und wünschen euch einen schönen Tag, einen guten Abend.
Oder einen schönen Morgen, wann immer ihr das hört.
Wiederschauen.
Musik.